Willkommen bei Combox von Swisscom.
Ja, hallo, hier ist Markus Neuss von Swisscom. Ich bin Threat Intelligence Manager und bin für die Bedrohungslage bei Swisscom verantwortlich.
Markus, willkommen bei Combox, einem Podcast von der Swisscom. Kann man also sagen, du bist jemand, der den ganzen Tag so ein bisschen auf illegalen Seiten im Internet umsurft?
Also ich allein mache das nicht, sondern es macht unser Team. Und illegale Seiten kann man nicht unbedingt sagen, sondern das sind mitunter Seiten, die durchaus einen legalen Charakter haben, aber Aktivitäten stattfinden, die sich im illegalen Raum befinden.
Und du beobachtest die Aktivitäten?
Das ist ein Teilbereich von den Dingen, die wir tun, dass wir Aktivitäten in diesen Foren verfolgen und in Kontext setzen.
Wie muss man sich denn vorstellen, was siehst du dort an illegalen Aktivitäten?
Also illegale Aktivitäten, die dort stattfinden, sind mitunter, dass Dienstleistungen angeboten werden, um konkret Unternehmen angreifen zu können, wo es darum geht, Malware zu erstellen, dann Daten, die gestohlen worden sind, kaufen zu können, aber auch anbieten zu können, konkret Zugänge zu Unternehmen, die angeboten werden, also kompromittierte Unternehmen. Aber dann gibt es auch aus den Unternehmen selbst Insider, die ihre Dienstleistungen anbieten wollen, weil sie zum Beispiel dem eigenen Unternehmen schaden wollen, aber auch, weil sie sich nebenbei noch Geld verdienen wollen.
Was heisst, es ist wirklich ein Platz, wo Leute sagen, ich suche für das illegale Unterfangen jemanden, wo mir die hilft, oder ich biete einen Angriff an, der die und die Auswirkungen hat?
Ja, das kann man sich mittlerweile als ein ganzes Ökosystem vorstellen, auf das man zurückgreifen kann, um Angriffe, weitreichende Angriffe durchführen zu können. Also von den unterschiedlichsten Angeboten zu Malware-Familien, die angeboten werden, die man nutzen kann für seine Angriffe.
Du hast jetzt verschiedene Angebote, in Anführungszeichen, erwähnt, wo man sich dort hier einkaufen kann. Was gibt es denn da genau an illegalen Cyberwaffen sozusagen, die dort hier angeboten werden?
Oftmals Office-Dokumente eigentlich. Also die gängigsten Kampagnen, die man heutzutage sieht, versenden Office-Dokumente. Gibt natürlich auch Ausnahmen oder es gibt andere Kampagnen, aber in den meisten Fällen werden Office-Dokumente versendet. Und dann gibt es noch die zusätzlichen Malware-Familien, die nachgeladen werden, sobald dann initial dieses Dokument ausgeführt worden ist. Das heißt, es wird noch weiterer Schadcode nachgeladen. Dann wird zum Beispiel ein Trojaner nachgeladen, der dann auf dem System persistent installiert wird, damit dann die Angreifer, die auf die Systeme zugreifen wollen, auch sichergestellt haben, dass der Zugang bestehen bleibt, dass sie den Zugang nicht verlieren.
Also die graben sich quasi ein Tunnel ins System rein vom Geschädigten?
Sie nutzen eigentlich nur diesen Trojaner, um weiterhin den Zugang sichern zu können, indem der Trojaner dann mit einem ihrer Zielsysteme kommuniziert. Und das bedeutet, zu dem Zeitpunkt ist dieser kompromittierte Client zu einem Bot geworden. Also der loggt sich im Command and Control Server ein und sagt, hallo, hier ist dein neues infiziertes Opfer. Und du kannst mit mir jetzt machen, wozu ich programmiert bin, sozusagen. Also diese Trojaner haben verschiedenste Funktionalität. Sie können zum Beispiel Daten klauen. Sie können mitunter weitere Angriffe selbst durchführen, also zum Beispiel Spam versenden. Dadurch, dass der Bot die Funktionalität hat, ist er wieder lukrativ dann, um auch wieder angeboten zu können. Das heißt also, die weitere Dienstleistung wäre, dass man kompromittierte Systeme, die Bots einem anderen zur Verfügung stellt wieder als Kaufmöglichkeit, um dann weitere Angriffe, wie zum Beispiel einen DDoS-Angriff durchführen zu können.
Das ist das Angriffsart, wo man Systemnamen legt.
Genau.
Also kann man sagen, Cyberkriminelle gehen immer ein bisschen nach einem gleichen System vor. Sie verschicken eine Art Roboter, wo sie reinpflanzen im System innen von ihrem Opfer. Und nachher können sie dem Befehl geben, was der jetzt so machen soll, Spam-Mails verschicken, Systemnamen legen, etc.
Das ist nicht immer der gängige Modus operandi, aber zutreffend für die meisten Kampagnen. Also in den meisten Fällen gehen Cyberkriminelle sehr opportunistisch vor, um so viele Ziele oder so viele Opfer als auch möglich infizieren zu können. Darauf wird dann dieser Roboter installiert und natürlich werden sie nochmal dieselben Ziele anschreiben, oder vielleicht noch mehr, weil sie mittlerweile nochmal zusätzliche Informationen aus dem Adressbuch des Opfers geklaut haben. Und immer mehr, je mehr Ziele, umso besser.
Also heisst das, häufig werden Leute nicht einfach einmal angegriffen, sondern gerade mehrmals?
Definitiv. Also die meisten Leute, die einmal auf der Liste gelandet sind von Cyberkriminellen, werden regelmäßig in den kommenden Kampagnen wieder angeschrieben werden und wieder angegriffen werden.
Wie äußert sich denn das von außen her gesehen für die Opfer? Also nehmen wir jetzt mal an, wir haben ein kleineres Büro, das Buchhaltungsaufgaben erledigt für diverse Kunden. Die werden infiziert, die werden angegriffen. Wie sieht das für sie aus? Also haben sie sich eines Tages einen blauen Bildschirm und einen Pressebrief drauf? Oder wie sieht das aus?
Das kommt ganz auf den Angriff an. Also zum Beispiel kommt eine Phishing-E-Mail rein und die beinhaltet ein Dokument, was dann geöffnet wird, und die liefert dann den entsprechenden Schadcode aus, der dann eben diesen Trojaner platziert. Und oftmals bleibt es dabei, dass dann dieser Trojaner aktiv bleibt auf dem System und für zusätzliche illegale Aktivitäten genutzt wird. Wie zum Beispiel Daten, die im Passwortmanager sind. Die werden geklaut, die werden verwendet, um sich gegebenenfalls auf externen Plattformen anmelden zu können, oder gegebenenfalls werden die Daten weiterverkauft. In anderen Fällen ist es so, dass das Opfer vielleicht als interessant erkannt wird. Es ist ein lukratives Unternehmen, auf dem sich der Bot befindet. Das heißt, der Angriff, der vorher opportunistisch war, wird zum gezielten Angriff. Was man häufig jetzt immer wieder sieht, sind Ransomware-Angriffe. Das heißt, die Angreifer kommen aktiv ins Unternehmensnetzwerk rein, bewegen sich von einem System zum nächsten, verschlüsseln die Systeme und dann ab einem gewissen Zeitpunkt schalten sie die Verschlüsselung aktiv und alle Systeme sind von jetzt auf gleich verschlüsselt und es steht alles still. Das heißt, das Unternehmen liegt brach, die gesamten Geschäftsprozesse können nicht mehr weitergeführt werden und das bedeutet Stillstand.
Und dann kommt das Mail, wo eine Summe gefordert wird.
Es kann ein Mail sein, es kann aber eben auch direkt auf dem Desktop, wenn der PC hochgefahren wird, kommt eine Meldung, auf dem draufsteht, wir haben Ihre Systeme verschlüsselt, wenn Sie wieder zurück oder den Entschlüsselungsschlüssel haben wollen, dann müssen Sie uns 2 Millionen Schweizer Franken bezahlen.
Wenn das passiert, was soll man denn machen?
Das ist eine äußerst gute Frage. Die Frage liegt darin, also in den meisten Fällen empfehlen wir, nicht zu zahlen und unbedingt die Polizei einzuschalten und ein professionelles Unternehmen zu beauftragen, das wieder hilft, den Betrieb wieder aufbauen zu können und wieder einen Status aufbauen zu können, mit dem man wieder betriebsfähig ist. In der letzten Zeit gab es immer wieder diese Ransomware-Angriffe, und diese Gruppen, die dahinter stehen, sehen das als ein professionelles Business an. Das heißt, die haben sogar schon wie eine Art Helpdesk etabliert, bei dem dann das betroffene Opfer sich an den Helpdesk der Angreifer wenden kann und sagen kann, ich komme nicht klar, wie muss ich den Schlüssel jetzt anwenden? Und dann wird explizit genau beschrieben, so kannst du deine Festplatte wieder entschlüsseln. Also das ist auch wieder ein Beweis dafür, wie professionell dort eigentlich vorgegangen wird.
Wenn man jetzt gehört, die sogar Helpdesk, sind denn das hochprofessionelle Mafia-Organisationen oder sind es einfach gut vernetzte Studenten, die etwas dazu verdienen?
Das sind sicherlich hochprofessionelle und organisierte Mafia-Konstrukte, verschiedenste Ränge auch, die Kontrolle haben über andere oder über Gruppen, die steuern, die aber auch Einfluss haben auf die verschiedensten Märkte, die dann in den Untergrundforen angeboten werden. Also es ist hochprofessionalisiert.
Also sind wirklich auch Unternehmen, die wie eine Art Datenkriminalitätsbaron haben. Jetzt quasi die Analogie zum El Chapo im Offline-Bereich. Und richtige Strukturen haben mit Hierarchien etc.
Das kann man genauso sehen. Also Unternehmen ist es nicht, aber es ist halt eben sind Gruppierungen, bei denen mitunter ja so El Chapos aktiv sind, die das Ganze, die Hoheit haben und entsprechend auch das Ganze steuern. Und die lassen sich natürlich dann auch den Thron nicht mehr nehmen, wenn sie solche Konstrukte aufgebaut haben und Geldmaschinerien, die illegal natürlich das Geld heranschaffen, dann aufgebaut haben. Aber da lässt sich keiner vom Thron stoßen.
Ist das denn die Grenzenlosigkeit, das, was so gefährlich macht, oder liegt so daran, dass Strafvermittlungsbehörden einfach auf dem digitalen Kanal noch ein bisschen blind sind?
Es ist eine Mischung aus beidem. Das Internet ist per se ja nichts Schlechtes, sondern es ist hilft uns allen jeden Tag. Es liegt einfach darin, wozu man es nutzt. Und die Grenzenlosigkeit, die dort gegeben ist, dass man von jetzt auf gleich direkt miteinander kommunizieren kann. Ich kann von hier aus eine E-Mail abschicken und innerhalb von einer Sekunde kommt die auf der anderen Seite an, in den USA. Genau das Gleiche gilt eben dann auch für so eine Angriffskampagne. Wenn ich sowas ausführen will, ich brauche nur einen PC, um sowas ausführen zu können. Das versetzt jeden eigentlich, der diesen Internetanschluss hat und einen PC hat, dazu in die Lage, einen Angriff ausführen zu können.
Wenn man jetzt das so hört, dann stellt man sich die Frage, wie kann man sich schützen gegen so etwas? Ist ja bekannt, Virenschutz, aktuelle Virenschutz, aber auch das jeweilige Betriebssystem, wo sollte auf dem neuesten Stand gehalten werden, das ist klar. Aber gibt es darüber hinaus noch weitere Schutzmöglichkeiten?
Ja, es gibt durchaus noch weitere Möglichkeiten, die man in Betracht ziehen sollte. Der Betriebssystemseite gibt es natürlich die Möglichkeit, dass man neben dem Patchen, Antiviren, die aktuell sind, auch mal darüber nachdenkt, welche Programme werden aktiv wirklich benötigt und sowas wie ein Whitelisting aktiviert, dass eben nur noch die Programme gestartet werden dürfen, die man benötigt. Der normale User wird eine Handvoll an Programmen haben, die er regelmäßig nutzt, und da kommen äußerst selten welche dazu. Über eine Backup-Strategie sollte man unbedingt nachdenken, dass die Daten, die man hat, entsprechend auch nochmal wiederhergestellt werden können. In dem Zusammenhang ist es wichtig, dass man auch mal das Szenario durchspielt. Was wäre denn, wenn mein PC am nächsten Tag nicht mehr funktioniert und ich auf einmal eine Nachricht drauf habe, auf der drauf steht, bitte zahlen Sie mir 200.000 Franken, sonst werden Sie Ihre Daten nicht wiederbekommen. Einfach mal die Denkübungen ausführen. Wo liegen denn meine kritischen Assets? Wo liegen meine Daten? Und wie kann ich die schützen? Wie muss ich die schützen? Wie kann ich sie wiederherstellen, wenn sie weg sind? Und in dem Kontext kann man auch darüber nachdenken, ob die Daten gegebenenfalls besser bei einem Cloud-Anbieter aufgehoben sind als in den eigenen Wänden, bei denen ein alter Server zum Beispiel dafür missbraucht wird, um die Daten darauf ablegen zu können, der vielleicht irgendwann den Geist aufgibt und man dann kein Backup hat. Dort sind Unternehmen, die diese Cloud-Dienstleistungen anbieten, oftmals durchaus besser aufgestellt, um die Daten dann auch entsprechend zu schützen, zugänglich zu machen und auch wiederherstellen zu können im schlimmsten Fall.
Das heisst also, für einen privaten User lohnt es sich durchaus nachzudenken, dass man Daten, die einem wichtig sind, dass man die in der Cloud ableitet, weil die nicht so einfach können von Cyberkriminellen verschlüsselt werden und erpresst werden.
Durchaus, ja. Das ist mitunter eine Strategie, über die man nachdenken sollte. Die Wahrscheinlichkeit, dass man als Enduser betroffen ist, ist durchaus größer, als dass man Cloud-Anbieter betroffen ist.
Markus Neiss, merci vielmals für das Gespräch.
Bitte, bitte.